Der Resource-Plan. Am 25. Februar 2021 schmiss Twitter ein schickes Event namens Analyst Day, um den Investoren die neuen, mit Cohn erarbeiteten Unternehmensziele vorzustellen. Bis Ende 2023 den Jahresumsatz auf 7,5 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln und ebenfalls bis dahin 315 Millionen aktive Nutzer pro Tag zu erreichen. Hauptsächlich verantwortlich für diese Prognosen und überzeugt davon, ihnen in den nächsten 3 Jahren nachkommen zu können, waren Kevin Bagpour, der Leiter des Geschäftsbereichs Konsumentenprodukte, Twitters Plattformen und Apps für User, sowie Bruce Falk, der Chef des Geschäftsbereichs Erlösträger, Produkte für Werbekunden, die kostenpflichtige Anzeigen schalten. Bagpour würde Twitter mit innovativen Features Millionen von Usern schmackhaft machen, Falk den Umsatz durch immer präzise adressierte Werbung steigern. Doch Falks Zahlen erschienen den anderen leitenden Managern äußerst ambitioniert. Er behauptete, Twitters Umsatz bis zur gesetzten Frist auf 10 Milliarden Dollar steigern zu können. Der oberste Finanzchef Nat Siegel, ein ehemaliger Banker bei Goldman Sachs mit dunklem Kraushaar, rechnete das Ganze noch einmal durch und schraubte die Vorhersagen zurück, bevor er sie Dorsey, den Investoren, präsentieren ließ. Das Board warnte er, die Zahlen seien übertrieben. Es handelte sich tatsächlich um haarsträubende Versprechungen. Ebenso wahrscheinlich, wie dass eine Wald- und Wiesenmannschaft das Triple holt. Dafür würde die Firma die 3,7 Milliarden Dollar Umsatz von 2020 steigern und bei den Userzahlen, die bei 192 Millionen täglich aktiven Accounts lagen, ordentlich nachlegen müssen. Mit den Prognosen fühlte sich keiner aus der Führungsetage sonderlich wohl. Man tauschte Blicke aus und es war klar, dass wir diese Ziele auf keinen Fall erreichen konnten, so einer von ihnen. Doch Dorsey glaubte trotzdem daran, dass Falk und Bagpour es schaffen konnten. Als Hilfestellung für die beiden hatte er das Board gebeten, einen Resource-Plan zu unterstützen, was letztlich bedeutete, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Wie die meisten Tech-Firmen hatte Twitter die Pandemie glimpflicher überstanden, als seine Chefs angenommen hatten. Das User-Engagement hatte große Sprünge gemacht, da die Nutzer während des Lockdowns förmlich an ihren Handys klebten. Dorsey wollte den finanziellen Überschuss dafür verwenden, durch eine Personaltaktik Elliots prüfendem Blick zu entgehen. Sein Plan war, so viele Leute wie möglich abzuwerben und einzustellen. Die neuen Mitarbeiter und einige wichtige Startups, die Twitter aufkaufte, würden neue Produkte entwickeln und Twitter Innovationen ermöglichen, was wiederum zu neuen Usern führen würde. Und mit den Nutzern würden auch die Werbetreibenden kommen. Alles zusammen würde, wie Dorsey glaubte, den Umsatz enorm steigern. Das Board segnete seinen Plan ab und ließ ihm die Freiheiten, so viel auszugeben, wie er wollte. Zum Analyst Day hatte sich Dorsey einen langen, grau durchzogenen Pandemiebart und einen schmierigen Pandemie-Pferdeschwanz stehen lassen. Er zeigte sich überraschend gesprächig, was Twitters Fehltritte anging. »Wir sind langsam, wir sind nicht innovativ und man vertraut uns nicht«, sagte er, um der Wall Street dann zu versichern, dass sich das alles jetzt ändern werde. Es war ein Etappensieg für Cohn, der Dorsey erfolgreich dazu gedrängt hatte, sich auf den Umsatz zu konzentrieren. Dennoch war er weiter von dem Gedanken besessen, dass Dorsey in zu viele Richtungen gezogen werde, um Twitter mit der nötigen Sorgfalt vorzustehen und deshalb zurücktreten müsse. Die beiden befanden sich jedoch in einer Pattsituation. Dorsey weigerte sich zu gehen, solange Cohn im Board war, und Cohn wollte die Kontrolle nicht abgeben, bis er sich sicher sein konnte, dass Dorsey gehen würde. Während das Governance Committee sich einig war, dass Dorsey CEO von Twitter bleiben konnte, machte Cohn dem Board Druck, einen Plan für die Nachfolge zu schmieden, und so erstellte man eine Liste von Führungskräften, die in Dorseys Fußstapfen treten könnten, so die Zeit gekommen war. Das Governance Committee hielt Parag Agrawal für vielversprechend, einen genialen Softwareentwickler und Chief Technology Officer bei Twitter, der eine Wirkungsstärke mitbrachte, die Dorsey fehlte. Zwar war Agrawal niemand, der die Aufmerksamkeit auf sich zog, er hatte aber klug seine Beziehungen zu wichtigen Boardmitgliedern gepflegt. Er ließ kaum eine Boardsitzung aus und nahm sich Zeit, dem Führungsteam die Logistik von Twitters Infrastruktur eingehend zu erklären. Außerdem und für Cohn entscheidend, vertrauten sowohl Dorsey als auch viele wichtige Technikleute Agrawal. Mit ihm als Nachfolger würden alle gut leben können. Während Cohn weiter intrigierte, driftete ihnen Dorsey zunehmend weg. Bei einem der firmenweiten Meetings versuchte er, sich dazuzuschalten, doch seine Internetverbindung war zu schlecht. Bei einem anderen wählte er sich über ein Gateway aus Costa Rica ein und hielt einen Vortrag zur Bedeutung von Bitcoin, wobei die Kamera seines iPads ihn in einem ungünstigen Winkel erwischte. Die Mitarbeiter rutschten unangenehm berührt auf ihren Stühlen herum. Manch einer wird sich gedacht haben, aber wir machen hier doch eigentlich gar nicht wirklich was mit Bitcoins. Nach dem Meeting wurden Wetten abgeschlossen, wann Dorsey die Firma verlassen würde. Ende März 2021 hatte Dorsey schließlich genug von Cohn. Noch einen Monat zuvor hatte er vor der Kamera verkündet, hinter den Zielen Cohns zu stehen. Jetzt sagte er seinem Board, es sei an der Zeit, dass Cohn den Hut nehme. Sie begannen nun also, über Cohns Ausscheiden zu verhandeln, ein heikles Gespräch, wollten doch Cohn und Dorsey beide als derjenige hervorgehen, der den anderen besiegt hatte. Cohn würde zu einem guten Zeitpunkt aussteigen können, argumentierte das Board. Twitters Aktienkurs übertraf gerade alle Erwartungen. Die Aktie war über 70 Dollar wert, stolze 95% mehr als noch vor einem Jahr, als Cohn zum Board gestoßen war. Und die Nachfolge nach Dorseys Abtritt war auch geregelt. Am 31. März erklärte sich Cohn bereit, aus dem Board auszuscheiden, sobald die Firma einen Ersatz für ihn habe. Im Juni hatte man diesen gefunden. Am 9. Juni ersetzte Twitter Cohn mit Mimi Alemayehu, die bei Mastercard eine Führungsposition innegehabt hatte und auf Entwicklungs- und Finanzfragen in Afrika spezialisiert war. In einem kurzen Statement würdigte Dorsey Cohns Rolle bei der Erarbeitung neuer Unternehmensziele. Wir bauen weiter auf unsere Stärken und sind stolz auf unseren Erfolg. Wir danken Jesse für seinen Input und seine Unterstützung in diesem für uns so wichtigen Jahr, sagte er. Nachdem er der Firma Elliott vom Hals geschafft hatte, reiste Dorsey weiter durch die Welt, während Twitters Büros geschlossen blieben. Im August machte er sich mit seinem guten Freund, dem Musikproduzenten Rick Rubin, auf nach Boca Chica Village, einer kleinen, am Golf von Mexiko gelegenen Siedlung in Texas, um die Starbase, den Weltraumbahnhof des Unternehmens SpaceX, zu bewundern. Dorsey schoss ein Foto von einer riesigen Edelstahlrakete, um mit einem Tweet die Bromance mit seinem dortigen Gastgeber weiter zu vertiefen. Dankbar für Elon Musk und SpaceX. Hinter den Kulissen blieben Musk und Dorsey in Kontakt. Der SpaceX-CEO schickte dem Twitter-Chef manchmal Nachrichten, wenn er über etwas auf der Plattform wütend war, insbesondere was einen Account namens @ElonJet anging, der den Aufenthaltsort seines Privatflugzeugs anhand öffentlicher Flugdaten verfolgte. Musk setzte Dorsey unter Druck, das Konto zu sperren, obwohl Gerde und ihr Team festgestellt hatten, dass das Konto gegen keine der Twitter-Regeln verstieß. Ungeachtet seiner vielen Reisen und des Ärgers mit Elliott war Twitter für Dorsey noch immer wichtig. Im September begegnete Esther Crawford aus dem Produktmanagement, die zur Firma gekommen war, als das Unternehmen ihr Startup aufgekauft hatte, dem Twitter-Chef erstmals persönlich. Sie wollte ihre Idee vorbringen, es Content-Erstellern zu ermöglichen, auf der Plattform Geld zu verdienen. Eine potenzielle neue Einnahmequelle für Twitter, das nicht mehr so abhängig von Werbung sein und sich breiter aufstellen wollte. Falls die Creators Kryptowährung als Bezahlung akzeptierten, könnte Crawfords Strategie Dorsey zudem dabei helfen, Bitcoin bei Twitter einzuführen. Mit seinem stechenden Blick gab sich Dorsey bei dem Videocall eher als Oberphilosoph denn als CEO. »Wir wollen nicht, dass Twitter zum Casino wird«, sagte er. Auf Crawford wirkte er wie ein Helikoptervater, der über seine Schöpfung wachte. Danach driftete er ab in seine Kapitalismuskritik. »Die Firma ist größer als das Individuum und die Firma will nur um jeden Preis Geld machen«, fuhr er fort. »Selbst wenn sie gute Absichten haben, ist die Macht des Unternehmens korrumpierend. Jeder von uns könnte korrumpiert werden. Ich könnte korrumpiert werden. Dorsey hatte mit Twitter zwar ein Milliardenvermögen gemacht, fürchtete aber, dass sein Produkt, eine Kommunikationsplattform, die die Menschen verbinden sollte, bloß deshalb überleben und wachsen könnte, weil es sich um ein Unternehmen handelte. Vielleicht war das der Ursprung allen Übels bei Twitter, überhaupt zu versuchen, Geld zu verdienen. Dorsey fuhr fort, mit Crawford über die ethischen Aspekte der Monetarisierung von Content-Erstellung zu diskutieren. In Afrika gibt es Mütter, die buchstäblich lieber Geld für Twitter ausgeben, als es ihren Kindern zu geben, sagte er. Das Feature, ein Abonnementdienst für Twitter-Creators, der Abonnenten den Zugang zu Premium-Inhalten ermöglichte, wurde einige Wochen später eingeführt. Aber Jack würde dessen weiteren Fortschritt nicht mehr lange aus nächster Nähe beurteilen können.